Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Eigentlich hatten wir heute vor, Sie über die Lage der irakischen Flüchtlinge in der Kurdenregion zu informieren. Dort lebt und wirkt der deutsche Pater Jens Petzold. Er war jetzt aber leider nicht zu erreichen, sodass wir unser Programm abändern müssen. Wir bleiben aber beim Thema Christenverfolgung, die auch beim 12. Pater Werenfried Jahresgedenken am vergangenen Wochenende in Köln im Mittelpunkt stand. Ehrengast der Veranstaltung war der Vorsitzende der nigerianischen Bischofskonferenz, Erzbischof Ignatius Kaigama. Wir werden heute seine Predigt im Kölner Dom hören, in der er sehr deutliche Worte fand. Nigeria ist ja das bevölkerungsreichste afrikanische Land und steht vielleicht gerade auch deshalb im Fokus islamistischer Gruppen. Und Europa täte gut daran, die Entwicklung dort genau zu beobachten und sich nicht nur um Vorgänge im eigenen Haus zu kümmern. Zur Erinnerung, das Attentat von Paris hat nicht nur weltweit Entsetzen ausgelöst, es bewirkte auch eine große Welle der Solidarität. Die zeitnahen Anschläge der Terrorgruppe Boko Haram, bei denen in Nigeria bis zu 2000 Menschen getötet wurden, fanden in unseren Medien und bei den Politikern kaum Beachtung und Erwähnung. Wir hören nun zunächst ein kurzes Interview des Kölner Domradios mit Berthold Pelster, dem Menschenrechtsexperten von Kirche in Not. Dann nach einer kurzen Musik die Predigt von Erzbischof Kaigama aus dem Kölner Dom. Und am Ende der Sendung wird noch einmal Berthold Pelster einen kurzen Blick auf die Weltlage machen.
Der Anschlag und die Geiselnahmen von Paris bestimmten in den vergangenen Tagen die Nachrichtensendungen, die Gespräche und die Debatten. Dabei ist ein wenig untergegangen, dass auch Nigeria einen blutigen Jahresbeginn hinter sich hat mit einer unvorstellbar großen Zahl an Toten. Bis zu 2000 Menschen sollen bei Anschlägen und Morden der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram in den letzten Tagen ums Leben gekommen sein. Und darüber spreche ich jetzt mit Berthold Pelster. Er ist Menschenrechtsexperte bei Kirche in Not. Guten Tag, Herr Pelster.
Guten Tag, Herr Friebe.
Es wird immer blutiger in Nigeria. Hat man das Gefühl, ist die Lage noch einmal eskaliert 2015?
Ja, es scheint so, dass sich dieser Terrorismus der Gruppe Boko Haram immer weiter ausbreitet, fast wie ein bösartiges Krebsgeschwür mit immer neuen Wucherungen, ein unkontrolliertes Wachstum, wo es bislang kein wirksames Gegenmittel gibt.
Besonders erschütternd ist ja auch die aktuellen Meldungen, dass es immer häufiger junge Mädchen sind, die mit Sprengstoffgürtel ausgerüstet zu Selbstmordattentätern werden. Warum sucht sich denn Boko Haram gerade Kinder aus?
Ja, also die Spirale der Gewalt dreht sich immer schneller, die Gewalt wird immer abscheulicher. Wie Sie sagten, werden jetzt sogar junge Mädchen eingesetzt, die mit Sprengstoffgürteln ausgestattet werden, dann auf belebte Märkte geschickt werden und dann wird wahrscheinlich der Sprengstoff ferngezündet. Das heißt, die kleinen Mädchen wissen vielleicht gar nicht, was ihnen da droht. Also das ist eine absolut pervertierte Form einer zum Teil religiös begründeten Ideologie. Das ist absolut entsetzlich, was wir dort beobachten.
Wir haben in den letzten Monaten viel gehört von den Terroristen des Islamischen Staats, die in vielen Ländern, vor allen Dingen aber im Irak und in Syrien unterwegs sind. Wir haben jetzt nochmal über Al-Qaida verstärkt auch berichtet nach den Anschlägen von Paris. Gehört Boko Haram genau in diese Reihe auch hinein?
Es gibt Parallelen. Auch Boko Haram erobert ja immer weitere Gebiete, macht Geländegewinne, erobert Siedlungen, Dörfer, Städte, brennt ganze Siedlungen nieder, hat im August des vergangenen Jahres ein islamisches Kalifat ausgerufen. Und man muss davon ausgehen, dass es eben auch Verbindungen gibt, etwa nach Libyen oder nach Somalia, zu verschiedenen Terrorgruppen, möglicherweise auch bis hinein in den Nahen Osten. Da gibt es also mit Sicherheit intensive Beziehungen.
Mitte Februar finden Präsidentenwahlen statt. Ist die Politik machtlos gegenüber Boko Haram oder ist es ihr vielleicht sogar in Teilen egal, was da im Norden des Landes geschieht?
Na, zum Teil sind da sicherlich auch Intrigen im Gange. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass zum Beispiel das Militär auch zum Teil unterwandert sei von zumindest Sympathisanten von Boko Haram. Auch unter den Politikern, unter manchen islamischen Politikern gibt es vielleicht Sympathien für die Bestrebungen und die Ziele von Boko Haram. Andere missbrauchen die Terrorbewegung Boko Haram einfach dazu, um Unruhe zu stiften, um eben die Parlamentswahlen vielleicht unmöglich zu machen, um eben eigene politische Ziele zu verfolgen. Das ist alles sehr, sehr undurchsichtig und sehr, sehr verworren.
Das heißt, welche Perspektive sehen Sie für Nigeria? Wie wird sich das wahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln?
Ich fürchte, dass das Jahr 2015 für Nigeria nicht besser ausfallen wird wie 2014, dass die Gewalt weiter anhalten wird, sich vielleicht weiter ausdehnen wird. Wie ich am Anfang sagte, es gibt bislang kein wirksames Gegenmittel.
Aber könnte nicht ein Gegenmittel auch aus Europa oder aus den westlichen Ländern kommen? Müsste dort nicht auch dann eingeschritten werden, so wie man das im Norden des Irak gegen den Islamischen Staat auch versucht hat?
Nun, also die USA haben das ja zum Beispiel versucht, indem sie die Regierungstruppen in Nigeria finanziell und auch sicherlich beratend unterstützt haben. Aber die USA haben jetzt ihre Finanzmittel drastisch eingeschränkt, weil sie eben auch nicht wissen, mit wem sie genau zusammenarbeiten sollen im Militär, weil eben das Militär zum Teil unterwandert ist oder offensichtlich unfähig ist oder vielleicht auch unwillig ist, energisch genug gegen Boko Haram vorzugehen. Also die Nigerianer sind selber ratlos und die internationale Staatengemeinschaft ist auch ein wenig hilflos, weil die Situation so verworren ist und man nicht genau weiß, wie man und wo man ansetzen muss.
Das heißt aber auch, man lässt die Menschen, vor allen Dingen die Christen, alleine gegenüber der Gewalt?
Gefragt ist nach wie vor die Solidarität. Ein Hilfswerk wie Kirche in Not bemüht sich natürlich darum, den Christen zur Seite zu stehen und Schäden, die angerichtet worden sind, wieder zu beheben oder eben die Hinterbliebenen von getöteten Christen humanitär zu versorgen. Das ist nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Natürlich muss auch die Politik nach wie vor bestrebt sein, diese Gewalt einzudämmen. Aber da muss noch viel mehr Entschlossenheit, denke ich, aufkommen. Die Ereignisse in Frankreich haben jetzt ein bisschen gezeigt, dass Millionen Menschen auf die Straße gehen können. Etwas Vergleichbares würde man sich natürlich auch in solchen Fällen, wo es zu Anschlägen in Nigeria kommt, wünschen. Der Erzbischof Ignatius Kaigama hat vor wenigen Tagen dazu aufgerufen, dass auch die Menschen in Nigeria auf die Straße gehen und dass die Zivilgesellschaft sich klar und deutlich gegen den Terror äußert und dass da mehr Solidarität aufkommt.
Sagt Bertolt Pelster von Kirche in Not. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Gerne, Herr Friebe.
Liebe Brüder und Schwestern, bitte entschuldigen Sie meinen Akzent und meine Aussprache. Ich hoffe, dass Sie mich trotzdem mit gutem Willen verstehen können. Als ich 12 Jahre alt war, wurde ich gefragt, warum ich Priester werden möchte. Meine Antwort war, um Gott zu dienen und für die Rettung der Seelen zu arbeiten. Jahrzehnte später bemerkte ich, dass die Arbeit für die Rettung der Seelen nur ein Aspekt der Aufgaben des Priesters ist. Jesus hat eine klare Agenda für Priester, die frohe Botschaft zu den armen Menschen bringen, gebrochene Herzen zu öffnen, die Freiheit für die Gefangenen zu verkünden, den Blinden das Augenlicht zu geben, die Trauernden trösten. In seinem Wirken war Jesus nicht nur um die Seelen, sondern auch um Körper und Geist besorgt, die Menschen zu heilen und zu sättigen, jene zu heilen, die seelische Probleme haben und mitfühlend mit den Sündern zu sein und die von der Gesellschaft ausgestoßen sind. Neben seines brennenden Bemühens, das Evangelium für die Rettung der Seelen zu predigen, möchte der heilige Paulus den Armen in Jerusalem durch Sammlungen helfen. Manchmal sehe ich mich mehr als Sozialarbeiter als Seelsorger. Wenn ich Gemeinden auf dem Land besuche, bittet man mich, Brunnen zu graben, Kanäle und Brücken zu bauen, Kliniken und Schulen zu bauen und so weiter. So übernehme ich oft die Rolle eines Beraters, Richters, Ingenieurs, Mediators, Versöhners, Friedensarbeiters, Bauern, Bankers, eines Pflegers für Bombenopfer, Sozialhilfegeber und so weiter. Als Pater Werenfried van Straten das Elend der Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg sah, musste er handeln. An Weihnachten 1947 schrieb er den Beitrag »Kein Platz in der Herberge« für die Zeitschrift »Seine Abtei«, in dem er leidenschaftlich die Gläubigen dazu aufruft, Mut und Mitleid zu haben, um die Herzen zu öffnen und die leidenden Kriegsflüchtlinge zu erreichen. Großartige Menschen tun normale Dinge auf außergewöhnliche Weise. Pater Werenfried war solch ein Mann. Er zeichnete sich als Bettler aus, nicht weil er alle für sich haben wollte, sondern für die Bedürftigen. Das niederländische Wort Werenfried bedeutet Kämpfe für den Frieden. Man könnte ergänzen, Kämpfe für die Armen. Wir brauchen viele solche Kämpfe, aber keine jene Kämpfe, die in vielen Regionen der Welt heute töten. Der Bericht zur Religionsfreiheit des britischen Büros von Kirche in Not zeigt, wie die Menschen wegen ihrer religiösen Überzeugung in vielen Ländern leiden. Mein Heimatland Nigeria ist ein Beispiel dafür. Fast 300 Schülerinnen wurden in Chibok entführt. Sie werden 8 Monate später immer noch vermisst. Die Terroristenführer sagten, dass die Mädchen verheiratet würden und zum Islam konvertiert seien. Bombenattentate und bewaffnete Überfälle durch diese Terroristen auf Märkten, in Kirchen, Moscheen, Clubs, Schulen und öffentlichen Plätzen passieren regelmäßig. Ein 13-jähriges Mädchen gestand kürzlich, dass sie wie viele andere Teenager auch von ihren Eltern dazu angehalten würde, selbst Mordanschläge zu begehen, weil sie so in den Himmel käme. Heute sind Moscheen und Kirche, Christen und Muslime Seele diese und menschlichen und bösen Angriffe. Terroristen, die als religiöse Eiferer tätig sind, zerstören und töten ohne irgendeinen Grund und glauben, dass Gott glücklich mit ihnen ist. Wir müssen darauf hinweisen, dass die blutige Christenverfolgung nicht nur durch Nicht-Christen geschieht. Es gibt auch eine subtile Christenverfolgung durch Christen, durch Gleichgültigkeit und Passivität, besonders in den einst bekannten christlichen Ländern. Manche Autoritäten, die anstatt das Christentum zu verbreiten und zu verteidigen, das einmal die Basis ihrer Gesellschaft war, sagen nun, dass das Christentum ein Feind sei, weil es ihre Freiheit behindert oder ihre Macht hinterfragt und sie daran erinnert, dass sie nach ihrem Leben für schlechtes Benehmen bestraft werden. Manche Leute sagen sogar, dass es keinen Gott gäbe, aber die Wahrheit ist, dass sie die religiösen Disziplinen unerträglich finden. Sie befolgen säkulare Gesetze, aber finden die Zen-Gebote sehr irritierend. Durch die Gründung des Hilfswerks Kirche in Not wollte Pater Werenfried weitergeben, dass christliche Leben eine Mission der Nächstenliebe ist. Es wird von einem Christen erwartet, sich selbst hinzugeben. Ein Christ ohne missionarische Sensibilität ist nur ein halber Christ. Wir schätzen sehr die Hilfe der großzügigen Wohltäter von Kirche in Not für die Bildungsprogramm für Katecheten und Priester für Kirchengebäude, für Nothilfe, für die Friedenarbeit und so weiter. Wir danken auch anderen deutschen katholischen Hilfswerken und Diözesen, vor allem der Erzdiözese Köln. Wir fühlen, dass wir ein Teil der großen katholischen Familie sind. Wenn uns Hilfe aus Deutschland oder von woanders erreicht, Boko Haram greift Nigeria und andere Teile Afrikas an, um das Christentum zu schwächen oder zu zerstören. Ihre Unterstützung ist mehr als notwendig. Denken Sie daran, dass militante Islamisten Angriffe mit vielen Opfern im Westen planen. Christentum ist mehr als ein Rosenberg. Man muss einen schweren und rauen Weg gehen. Jesus war das klar, als er die Apostel auf die Mission schickte, wie Schafe unter die Wölfe. Er sagte, dass sie vor Gouverneure und Könige gebracht werden. gefoltert und verfolgt werden. Aber er versicherte ihnen auch, dass er immer bei ihnen sei. Mit dieser Zusage wissen Christen, dass kein Kummer oder Ärger oder Verfolgung oder Hunger oder Nacktheit oder Gefahr oder Schwierigkeit ihren Glauben an Christus zerstören kann. Der Gläube der Christen wird in diesen Tagen in Nordosten Nigerias auf die Probe gestellt, wo ein großer Teil der Kirchenprovinz just liegt. Es gibt tausende Flüchtlinge, deren Heimat und Städte nun im sogenannten islamischen Kalifat seien. Priester im Bistum Maiduguri, deren Gemeinden zerstört werden, leben nun in benachbarten Bistümern. Die Augustinerschwestern sind aus ihrem Konvent in Shua geflohen und gaben ihre Klinik und ihre Noviziat auf, als auch das Kleinseminar geschlossen wurde. Die Feiern an Weihnachten und zum Jahreswechsel waren jedoch eine unglaubliche Demonstration des Glaubens in Maiduguri und den Dörfern, in die Menschen geflohen sind. Bischof Oliver Deme von Maiduguri sagte, dass viele Katholiken meilenweit marschiert seien, um die Weihnachtsgottesdienste zu besuchen, weil ihre Autos nicht mehr fahren dürfen. Inmitten dieser Gräueltaten ist der Wunsch religiöser Extremisten, einen christlich-muslimischen Krieg zu beginnen, groß. Aber es ist erfreulich festzustellen, dass gemäßigte Muslime und Christen zusammenarbeiten und darüber sprechen, was man gegen religiösen Fundamentalismus und gegen religiöse Gewalt tun kann. Ich glaube, dass Pater Werenfried uns genau dazu ermutigt hätte. Wenn er noch leben würde, würde er unermüdlich daran arbeiten, den christlichen Glauben zu stärken, aber gleichzeitig würde er auch in den Dialog mit Muslimen treten und zu muslimischen und christlichen Opfern von Bombenangriffen gehen, wie zum Beispiel den vielen Toten in Jos, den Toten in einer Moschee in Kano und den 2000 Getöteten kürzlich in Bagar. Pater Werenfried, der herausragende Apostel der Nächstenliebe, hätte großen Kampagnen ins Leben gerufen, um den Terrorismus zu beenden und gleichzeitig jenen Christen zu helfen, deren Glaube durch das Feuer auf die Probe gestellt wird. Ich bin überzeugt, dass seine Vision weiterlebt in den vielen Taten der großzügigen Wohltäter des Hilfswerks Kirche in Not. Die engagierten und hart arbeitenden Mitarbeiter in den 21 Büros dieses Hilfswerks unterstützen die Bedürftigen in über 130 Ländern auf der ganzen Welt. Auch wenn er nicht leibhaftig da ist, unterstützt zumindest der Geist von Pater Werenfried die Arbeit von Kirche in Not, diese internationale Bewegung der Liebe, die das Licht und die Hoffnung zu Christen bringt, das in Hass und Friede, Unterdrückung und Armut auf der ganzen Welt leben. Im Namen Nigerias und viele andere Länder, die von ihrer Großzügigkeit profitieren, danke ich Ihnen allen für Ihre geistige und materielle Unterstützung und rufe Sie auf, verstärkt die gefährdete, bedrängte und verfolgte Kirche, besonders im Nahen Osten und in Afrika, zu unterstützen. Halten Sie die Flagge von Pater Werenfried hoch. Möge Gott Sie segnen und belohnen und möge das neue Jahr für Sie und Ihre Lieben segensreich sein. Thank you.
Weltkirche aktuell, heute mit einem geänderten Programm. Nach der Predigt von Erzbischof Ignatius Kaigama auf dem 12. Pater Werenfried Jahresgedenken in Köln hören Sie jetzt noch einige Ausschnitte aus einem Interview, das der Radio Horeb Redakteur Oliver Gierens vor einigen Wochen mit Berthold Pelster, dem Menschenrechtsexperten von Kirche in Not, geführt hat.
Ja, und zurzeit blickt die Welt ja ganz besonders auf den Nahen Osten. Die Konflikte dort scheinen nicht abzureißen. Im Gazastreifen eskalierte vor einigen Monaten die Gewalt. In Syrien tobt ein heftiger Bürgerkrieg. Und dort und im Irak treibt die Terrorgruppe Islamischer Staat zurzeit ihr Unwesen. Herr Pelster, was bedeutet das eigentlich für die Christen, speziell im Irak und in Syrien? Wie leiden diese unter dem Terror des Islamischen Staates?
Was im Irak und in Syrien in den vergangenen Monaten passiert ist und was dort noch anhält, ist vielleicht die schlimmste Situation, die die Christen dort je erlebt haben, seitdem sie mit Muslimen zusammenleben müssen, also innerhalb der letzten 1400 Jahre. Hier findet momentan eine Vertreibung statt und eine Gewalt in einem Ausmaß, wie wir es vorher noch nie beobachtet haben.
Wer ist eigentlich diese Terrorgruppe Islamischer Staat? Erst hat sie sich ja ISIS abgekürzt, also Islamischer Staat in Syrien und im Irak. Jetzt nennt sie sich nur noch IS. Wer ist diese Gruppe? Wo kommt sie her?
Ja, das ist eine Bewegung, die eben Teil ist der gesamten militanten islamistischen Bewegung, die ja sehr breit ist und in vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens aktiv ist. Für viele Beobachter ist diese Bewegung Islamischer Staat oder früher ISIS genannt, sehr überraschend aufgetaucht. Ich glaube, selbst die Geheimdienste zum Teil waren überrascht, wie schnell diese Gruppe so stark geworden ist. Das kann man also nicht richtig gut erklären, aber Tatsache ist, dass sie heute über einen enormen Einfluss verfügt, dass sie über einen enormen Zulauf verfügt. Kämpfer aus aller Welt kommen herbei und schließen sich dieser Terrorbewegung an. Sie vertritt einen sehr rigorosen Islam. Sie will eben das islamische Kalifat wiedererrichten. Das ist ein Traum vieler Muslime. Das Kalifat ist ja abgeschafft worden vor 90 Jahren etwa, Mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches wurde das Kalifat abgeschafft. Und damit fehlt etwas Wichtiges für viele Muslime. Eine Sache, eine Größe, die eben über viele Jahrhunderte von großer Bedeutung war für die muslimische Gemeinschaft. Und wenn jetzt eine Terrorbewegung oder eine islamistische Bewegung kommt und kann mit ihren Mitteln und Methoden dieses Kalifat wiedererrichten, und ist erfolgreich und erobert eine Region nach der anderen, dann ist es für manche junge Muslime einfach interessant und sie wollen mit dabei sein, wenn da jetzt etwas ganz Neues errichtet wird.
Ja, dieser IS ist ja sozusagen wie der Phönix aus der Asche gestiegen. Offenbar ist er ja ganz unbemerkt von der westlichen Welt entstanden. Ja, wie kann eine solch große Terrorgruppe sozusagen heimlich entstehen?
Also eine Voraussetzung dafür ist, dass dieses Gedankengut schon seit Jahrzehnten verbreitet wird. Eben, das ist eine Bewegung, die möchte zurück zur ursprünglichen Größe des Islams. Sie möchte den Islam, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, von allen unislamischen Elementen befreien. Sie möchte wieder eine große, vornehme islamische Kultur errichten, meint aber, das eben auch mit Mitteln der Gewalt herbeizwingen zu dürfen. Also dieses Gedankengut verbreitet sich schon seit Jahrzehnten. Es wird auch zum Teil stark gefördert durch manche arabische Staaten. Saudi-Arabien ist hier vielleicht an erster Stelle zu nennen, die eine sehr konservative Richtung des Islams vertritt, nämlich die Wahhabiya. Das ist ein sehr puristischer Islam, der eben viele Elemente der Volksfrömmigkeit, wie zum Beispiel Heiligenverehrung oder Wallfahrten, nicht zulässt, sondern sagt, das ist unislamisch. Wir wollen den reinen Islam leben und praktizieren, so wie ihn eben Mohammed mit seinen ersten Gefährten und die ersten rechtgeleiteten Kalifen, wie sie ihn praktiziert haben. Das heißt, es ist eine rückwärtsgewandte Bewegung. Und in diesem Zusammenhang ist eben auch der islamische Staat anzusiedeln.
Ihre Geschäftsführerin von Kirche in Not, Karin Fenbert, war ja kürzlich im Nordirak, hat dort die Christen besucht. Was hat sie dort erlebt? Wie geht es den Christen dort? Was haben die Menschen dort erlebt?
Also eine kleine Delegation von Kirche in Not, dazu zählte der Präsident unseres Werkes, Freier von Heeremann, die Projektdirektorin Regina Lynch und eben die Geschäftsführerin der deutschen Sektion Karin Maria Fenbert. Diese kleine Delegation ist in Erbil gewesen, das ist in der autonomen Region Kurdistan, eine sehr autonome Region, wo viele Christen sich hingeflüchtet haben, weil sie dort in relativer Sicherheit sind, im Gegensatz zu anderen Regionen des Iraks, die eher sunnitisch oder schiitisch geprägt sind. Dorthin sind jetzt also auch die Christen geflüchtet, die aus der Millionenstadt Mosul vertrieben worden sind im Juli und August von der Bewegung Islamischer Staat. Auch aus der Ninive-Ebene, ganz in der Nähe von Mosul gelegen, sind viele Christen vertrieben worden, und zwar sehr rigoros, auf sehr brutale Weise. Sie hatten nur wenige Stunden Zeit, ihnen wurde also ein Ultimatum gestellt, entweder zum Islam zu konvertieren oder eine Sondersteuer zu zahlen oder eben die Stadt und die Region zu verlassen. Und viele haben aus Angst eben die letzte Alternative gewählt und sind geflüchtet, hatten dafür aber nur wenige Stunden Zeit, konnten kaum etwas mitnehmen, und das Wenige, was sie mitgenommen haben, ist ihnen an Kontrollposten oft noch weggenommen worden, wie Geld zum Beispiel oder Schmuck oder Ohrringe oder selbst Eheringe, manchmal sogar die Ausweispapiere. Das heißt, diese Menschen haben nichts und sind jetzt in der Stadt Erbil gelandet und umliegenden Dörfern. Und da geht es jetzt darum, dass man diese Menschen, und wir reden hier über mehr als 100, vielleicht 120.000 Christen, die dort Zuflucht gesucht haben, diesen Menschen muss man helfen, dass sie erstmal überleben können. Sie brauchen was zu essen, sie brauchen eine Decke, auf der sie schlafen können, sie brauchen eine Unterkunft. In den ersten Tagen und Wochen war das nicht so problematisch. Da war Sommer, da konnten die Menschen nachts draußen übernachten bei Temperaturen um 30 Grad. Aber langsam kommt jetzt der Winter näher, und da brauchen die Menschen feste Behausungen, zumindest Notunterkünfte, wo sie dann erstmal bleiben können.
Wie sieht da Ihre Prognose aus? Wird es überhaupt noch in dieser Region in wenigen Jahren christliches Leben geben, oder ist das jetzt immer mehr ausgelöscht durch den Vormarsch des IS?
Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, haben diese vertriebenen Christen eine Chance, wieder zurückzukehren in ihre Heimat nach Mosul oder in die Ninive-Ebene. Da sind die Christen selber sehr, sehr skeptisch, denn sie haben ja nicht nur ihr Hab und Gut verloren und ihre Heimat verloren, sondern viele haben auch das Vertrauen verloren. Denn es wurde berichtet, dass oft dann, nachdem sie vertrieben worden waren, es Nachbarn waren aus der näheren oder weiteren Umgebung, die dann plötzlich in die Häuser der Christen und in die Wohnungen der Christen eingedrungen sind und diese Wohnungen geplündert haben. Also Menschen, wo die Christen meinten, dass sie mit denen über Jahre, Jahrzehnte eigentlich relativ gut zusammengelebt haben. Also da ist das Vertrauen zerbrochen und viele Christen werden es nicht wagen, selbst wenn die Terrorkämpfer der IS, wenn sie vertrieben werden könnten, Mosul zurückerobert werden könnte, bleibt eben das große Fragezeichen, kann man mit den muslimischen Nachbarn, die einen sozusagen so verraten haben, wieder in gutem Verhältnis zusammenleben? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, können Sie jetzt in Erbil vielleicht neu Fuß fassen oder in den umliegenden Regionen? Da stellt sich aber das Problem, das ist eben der kurdische Teil des Iraks und dort wird kurdisch gesprochen, während die Christen ja arabisch sprechen. Das ist also eine andere Kultur von der Sprache her. Die Kurden sind auch Sunniten, aber eher gemäßigte Sunniten, nicht so radikal wie eben die Vertreter des Islamischen Staates. Also auch da wird das Leben nicht einfach sein. Wenn sie in ländlichen Regionen gestrandet sind, dann stellt sich die Frage, wo können sie arbeiten? Ja, oft sind es ja Lehrer oder Ärzte oder Apotheker oder Ingenieure, die dort geflüchtet sind, weil Christen sind oft sehr gut ausgebildet. Wenn sie jetzt in einem kleinen Dorf auf dem Land gestrandet sind, sie können nicht plötzlich als Bauer, Landarbeiter arbeiten oder wie auch immer. Mhm. Also wie sollen sie ihr Geld verdienen? Das ist dann eine zweite Frage. Und die dritte Frage, die sich viele stellen, ist es da nicht besser, noch weiter zu ziehen, also ganz aus dem Irak wegzugehen, etwa nach Lateinamerika, mhm, wo es schon eine große Gemeinschaft von arabischen Christen gibt? Mhm.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, die bedrängten und verfolgten Christen in Nigeria und im Irak waren heute unser Thema. Erzbischof Kai Gama hat es in seiner Predigt betont, es gibt heutzutage auch eine Christenverfolgung, hervorgerufen durch die Gleichgültigkeit und Passivität von Mitchristen. Gebet, Information und tätige Nächstenliebe sind da die besten Mittel, Solidarität mit verfolgten Christen zu zeigen. Und dazu haben Sie Gelegenheit, auf den Netzseiten von Kirche in Not hier in Deutschland unter www.kirche-in-not.de. Ihnen allen eine gute Zeit und viel Segen. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.